Heute reden Jolle und ich darüber, wie du trotz flacher URL-Hierarchie eine gute Informationsarchitektur bekommen kannst. Viel Spaß dabei! Einen schönen guten Morgen, Mittag, Abend, wann auch immer du diese Episode vom Podcast für gute Websites eingeschaltet hast. Wir heißen dich herzlich willkommen. Und die liebe Jolle hat mir ein wunderbares Thema in unserer, wir haben so ein kleines Sheet, wo wir Ideen sammeln. Und da hat sie dieses Thema reingedroppt. Und ich würde den Ball mal direkt rüberspielen, was du dazu zu erzählen hast. Ich bin echt gespannt.
Ja, vielleicht können wir ja zusammen versuchen zu definieren, was denn eigentlich eine Informationsarchitektur ist. Mir passiert es nur relativ häufig, dass Leute darunter automatisch verstehen, also quasi sich so an den Slashes ihrer URLs langhangeln und die Verzeichnisse angucken. Das heißt irgendwie, ich habe ein Verzeichnis, ich habe noch ein Unterverzeichnis, vielleicht noch ein Unterverzeichnis und dann habe ich den Rest vom Pfad und das ist dann die URL. Und häufig wird das so synonym verwendet mit Informationsarchitektur. Und aus dieser Verzeichnisstruktur kann sich auch total viel ergeben. Also von der Menüführung, was auch nicht notwendigerweise so sein muss. Das kennt man ja, ich weiß nicht, wer schon mal irgendwie eine WordPress-Seite sich irgendwie aufgebaut hat. Da kann man ja auch unterschiedlichste URLs ins Menü kopieren, ob die da nun sozusagen automatisch die Unterseite von der Unterseite sind oder nicht. Das geht ja eigentlich unabhängig voneinander, ist jetzt nicht in jedem CMS so. Aber Menü und Navigation sind sozusagen nochmal so ein bisschen separat. Und auch die interne Verlinkung spielt halt eine große Rolle. Und ich bin auch großer Fan von Verzeichnissen oder logischem Aufbau, um seinen Inhalt auf einer Webseite so ein bisschen zu strukturieren. Aber es ist eben nicht allein daran abzulesen, wenn die interne Verlinkung eine ganz andere Sprache spricht. Genau, hast du schon Gedanken dazu?
Ich habe selbstverständlich dazu Gedanken und ich möchte vielleicht schon mal gleich das erste Tool droppen an der Stelle. Wird dann auch in den Shownotes drin stehen. Und zwar, du hattest gerade WordPress angesprochen und jeder, der WordPress schon mal bedient hat, wird das kennen, dass bei den Seitentypen es eben so ist, dass man eine Unterseite von einer Seite anlegen kann und dann wird automatisch die URL-Struktur der Oberseite quasi übernommen und der neue Slug hinten dran gehangen. Und problematisch wird es aber dann, wenn man das mit Posts macht, weil Posts eben nicht hierarchisch sind, sondern eben immer auf flacher Hierarchieebene sind. Und es gibt ein wunderbares Plugin, das nennt sich Permalink Manager Pro. Mit dem kann man unabhängig davon, was man letztendlich für eine Architektur im Content Management System hat, die Links entsprechend so anpassen, wie man das gerne hätte. Und das ist eine ganz, ganz feine Geschichte, weil man ganz häufig eben problematische Situationen hat, wo man vielleicht ein Unterverzeichnis Jobs haben möchte, aber der jeweilige Job, der da drin liegt, soll eben als Architektur, also URL haben, Job / und dann der Detailname von dem jeweiligen Job. Warum auch immer man das haben möchte, aber wenn man das haben möchte, ist es in WordPress fast unmöglich, das zu lösen. Wie gesagt, aber mit diesem Plugin geht das. So viel schon mal dazu. Ich habe nichts davon, aber ich habe es selber in der Lifetime und deswegen weiß ich, wie gut das Ding ist.
Genau.
Aber unabhängig davon ist es natürlich so, dass mit dem, was du sagst, natürlich du vollkommen recht hast und viele Content-Management-Systeme sind leider aber auch nicht in der Lage, da flexibel mit umzugehen, sondern man hat irgendeine vorgegebene Struktur, die man dann vielleicht irgendwie austricksen kann, aber das ist dann meistens ein Hin- und Hergewürge. Aber
looking at you,
davon,
Shopify.
Ja, guck dir mal Plenty Markets an, da hast du Spaß. Da hast du auch noch ganz viele URLs, die zu einem Produkt führen. Aber du sagtest ja, dass es eigentlich gar nicht notwendig ist, dass man eine URL-Struktur hat, die auch zu der Klickfahrtstruktur passt. Und das ist eine Sache, die man zum Beispiel auch bei Zalando so sieht, als großes, bekanntes Beispiel. Bei denen sind alle Produkte, ich glaube, direkt hinter der Top-Level-Domain. Und das ist natürlich aus mehreren Perspektiven nicht ganz so günstig, nämlich wenn man zum Beispiel mal an die Webanalyse denkt. Da hat man nämlich dann einen Wust von unterschiedlichen URLs, die nirgendwo zuzuordnen sind, zumindest mal nicht per Default. Aber das hat jetzt erstmal weniger mit SEO zu tun, aber so ein grundsätzliches Ding. Also ich bin dem Ganzen ein bisschen vielleicht verhalten gegenüber, weil ich das nicht nur aus der SEO-Perspektive betrachte, du auch nicht, Jolle, aber ich habe da so meine Probleme mit solcher Struktur. Ich bin da tatsächlich sehr starker Anhänger davon, dass die Verzeichnisse auch in der URL ersichtlich sind.
Ja, also ich hab das gar nicht so zum Thema machen wollen, weil das sozusagen für mich so ein Traum ist, dass die URLs alle super flach in der Struktur sind und ich mir dann in diversen anderen Tools oder Business-Logiken dann überlege, wie ich denn jetzt dann eigentlich den Content so strukturiere und annavigierbar und verlinkbar mache. Das ist ja auch alles Arbeit und vor allem in einer Analyse würde ich auch sagen, wenn man langfristig mit solchen Seiten arbeitet, irgendwann gibt's schon auch so einen Punkt, an dem sich das lohnt, wenn man immer wieder sonst Zeit da reinsenkt, das zu segmentieren. Also Sistrix hat ja zum Beispiel jetzt seit einigen Monaten auch die Option, sich so Segmente zurechtzupuzzeln und der Screaming Frog auch, also dass man da sozusagen nicht so von der URL-Struktur abhängig ist. Aber es war natürlich eigentlich, also ich finde das auch in der Analyse immer viel praktischer, wenn ich einen klaren URL-Pfad habe und dann sagen kann, alles klar, ich gucke mir jetzt dieses Verzeichnis an. Und ich glaube, mich zu erinnern, dass es auch von Google so Aussagen gibt wie, wenn auf einer größeren Domain es ganz unterschiedliche Sorten von Content auch gibt, bei einem großen Publisher zum Beispiel, oder die hatten ja das, was sie auch so ein bisschen, wie haben sie es genannt, Parasiten-SEO sozusagen, wenn Publisher ihre Unterverzeichnisse oder Subdomains oder so vermieten, damit andere Leute da ihren Content irgendwie drauf hosten können, dann ist es für Google halt sozusagen auch einfacher zu sagen, okay, den ganzen Pfad, den werten wir ab oder nehmen das nicht so ernst wie den Rest der Domain. Also ich glaube auch, dass es von Googles Seite aus die Möglichkeit gibt oder es die Dinge vereinfacht, Content sozusagen richtig zu kategorisieren und einzuordnen und zu verstehen, was befindet sich denn dahinter. Und dahinter steht ja auch so ein bisschen die Logik. Also es gab ja so vor was weiß ich, 5 bis 8 Jahren so diesen Ansatz, holistischer Content, alles zu einem Thema, muss irgendwie auf einer URL stattfinden, wo dann so eine Art großer Gemischtwarenladen ja irgendwie entstanden ist und inzwischen also auch relativ lange Seiten dadurch entstanden sind. Und dann kam vor irgendwie so 2, 3 Jahren die große Mode, wieder so Content-Cluster aufzusplitten, zu sagen, ja, ich habe hier unterschiedliche Search-Intents und die werden eigentlich, also das eine Content-Piece bedient jetzt eher so diese informationale Geschichte, dann habe ich vielleicht da noch eine Produktseite und so weiter und das muss nicht alles auf einer holistischen Seite stattfinden, sondern der einzelne Intent wird viel besser bedient, wenn ich eine spezifische Seite dafür habe. Und das hat jetzt aber auch, wenn man jetzt rein informational denkt, häufiger dann auch dazu geführt, dass Leute dann quasi so eine Hub-Seite hatten. Und auch diese Verlinkungen, die mussten ja eigentlich nicht hierarchisch sein, ne? Also es musste sozusagen, die Hub-Seite musste nicht oberhalb liegen und dann alle unteren, wie hießen die anderen, diese Komponentenseiten, ich weiß schon gar nicht mehr, wie es hieß, die mussten jetzt nicht notwendigerweise darunter liegen in der Hierarchie, sondern Hauptsache, das hat jeweils verlinkt, ne? Deswegen ist für mich diese Verlinkung halt einfach so entscheidend. Du kannst eine Struktur haben, sonst wie, du kannst ja auch in einem ganz anderen Verzeichnis, also so ist es ja häufig bei Blog-Beitrag versus Produkt, etwas, was sozusagen inhaltlich trotzdem zusammenhängt, dann wieder zusammenführen. Aber es macht natürlich schon Sinn, wenn du sagst, hier, was weiß ich, Versicherungen, hier ist unser Bereich für irgendwie Schadensersatz oder so. Und dann hast du da lauter Unter-Items, thematische Inhalte, die gehören alle dort rein und dann lohnt sich das auch. Ich habe aber auch die Erfahrung gemacht, dass Leute ihre Inhalte einfach nie, also dass Kategorien und Tags bei WordPress häufig super beliebig waren. Also da hat sich jemand irgendwie schon eigentlich mit einem spezifischen Thema so im Groben beschäftigt, aber das konnte wechselte irgendwie permanent sozusagen. Dann uferte das in andere, also so diese, was man so organisches Wachstum dann einfach nennt, wie das so ausufert. Ja. Und dann ist das häufig gar nicht so, also nach 2 Jahren sitzt du dann da und denkst dir, oh Mist, das hätte eigentlich viel besser in die andere Kategorie gepasst. Und da ist natürlich eine flache Hierarchie dann super, weil du das Ding einfach umhängen kannst, aber an der URL ändert sich nichts, du brauchst keinen Redirect. Der Artikel befindet sich dann sozusagen immer noch da. Das hat schon auch Vorteile.
Das stimmt. Jetzt muss ich tatsächlich mir mehrere Sachen merken, was manchmal gar nicht so einfach ist. Aber du sagtest zu Beginn, sagtest du etwas ganz Interessantes, und zwar dieses Thema mit Parasite SEO. Und das war auch so mein Gedanke, wenn ich eine so flache URL-Struktur habe, dass kein Verzeichnis oder anders, vielleicht nehmen wir mal das Beispiel, was du gerade hattest mit informationalen Intents und transaktionalen Intents, wenn ich jetzt zum Beispiel meinetwegen domain.de/shop und domain.de/magazin und dahinter liegen dann jeweils die unterschiedlichen Content-Formate. Wenn ich jetzt, und ich bin vielleicht ein Online-Shop zum Thema Wintersportarten, dann ist es natürlich so, dass ich natürlich in die Gefahr reinlaufe, dass wenn aus irgendwelchen Gründen Google mein Verzeichnis Shop abstraft, dass halt alle Produkte betroffen sind, weil ich glaube nicht, dass Google das so fein justiert. Also ich muss dazu sagen, toi toi toi, in meinen ganzen Jahren habe ich noch niemals mit diesem Thema irgendwie in Berührung kommen müssen, so darf man ja schon fast sagen. Von daher glaube ich nicht, dass es auf URL-Ebene so zwingend passiert, sondern wenn auf Verzeichnisebene. Und da hast du natürlich ein großes Problem, wenn du so eine flache Hierarchie hast, weil dann ist dein ganzes Shop-Verzeichnis, wenn du Pech hast, einfach hinüber. Oder das Magazin-Verzeichnis. Ist jedenfalls so ein, mal wieder noch so ein zusätzlicher Grund, warum ich nicht unbedingt der größte Freund davon bin, wenn man so flach unterwegs ist, sondern ich würde da durchaus nochmal irgendwie einen Layer reinziehen wollen. Das Thema, was du gerade noch am Ende hattest, wolltest du dazu was sagen?
Mir sind auch noch ein paar Sachen eingefallen, aber leg los. Ich versuch's mir zu merken.
Nee, weil sonst drifte ich gleich in das
hinteren Block. Du hast das Beispiel Wintersport gesagt. Und ich überlege jetzt gerade, wenn du in so einem Shop für Wintersport zum Beispiel auch Skihandschuhe hast oder so, ne? Mhm. Und die könntest du genauso gut zum Snowboarden anziehen.
Ja.
Dann hast du halt schon das Thema, hast du eher noch so Accessoire, ist das so ein Accessoire, was du, oder irgendwie ist das noch Bekleidung? Also wo tust du das dann hin? Ist vielleicht ein schlechtes Beispiel, aber es gibt halt irgendwie immer den Fall, dass du etwas, was spezifisch unterhalb von einer ganz klassischen Kategorie hingehört, oberhalb auch nochmal Sinn gemacht hätte. Wenn du sagst, hier sind alle unsere Handschuhe, ne? Du hast sowohl, also vielleicht angenommen jetzt zwischen Snowboard und Ski-Handschuhen hätte es einen Unterschied gegeben, dann macht's eigentlich ja schon Sinn, die unterhalb der jeweiligen, also des Gefährts sozusagen, das anzusiedeln, aber es macht genauso viel Sinn zu sagen, wir haben hier Winterhandschuhe für unsere Sportarten, so. Und da kriegst du halt schnell einen Knoten rein, der, glaube ich, irgendwie überflüssig ist, und zum Glück ja auch dann doch kein Beinbruch ist, weil du es ja alles über interne Verlinkungen eben doch lösen kannst. Ne? Du kannst
genau,
ja immer
zuordnen,
noch genau.
Zuordnen muss das ja in jedem Fall. Also, weil sonst funktionieren ja Filter nicht oder ja, andere Mechanismen. Also irgendwo musst du es ja reinpacken. Natürlich, das, was du gerade gesagt hast, ist vollkommen richtig. Ein Snowboard-Handschuh, den gibt es wahrscheinlich, aber im Normalfall wird es auch ein Skihandschuh tun. Von daher glaube ich tatsächlich, ist das eine gute Frage, die ich so ASAP nicht beantworten kann. Aber ich glaube, ich würde jetzt so aus dem Stegreif, ohne jetzt wirklich tief drüber nachgedacht zu haben, sagen, ich würde auch nicht unbedingt einen Ordner Kleidung nehmen als Verzeichnis, sondern ich würde dann tatsächlich die Unterkategorie nehmen, in dem Fall Handschuhe. Damit ich nicht Shop/Kleidung/Handschuhe und dann kommt das Produkt, sondern die Kleidung, das kann man weglassen, in meinen Augen, weil natürlich Wintersport ist auch ziemlich groß, aber es sagt ja niemand, dass ich nur 50 Verzeichnisse haben darf innerhalb der Kategorie Shop. Und ich glaube, ich würde diesen Weg gehen, dann eher zu sagen, ich gruppiere dann in die letzte Kategorie, wo es, bevor es dann ganz fein wird, was die Auffächerung angeht. Also, dass ich dann halt nicht sage, ich mache eine Kategorie Fäustlinge oder weiß ich nicht, Langlaufhandschuhe und solche Sachen. Also das kann man dann wunderbar über Filter regeln, wenn man da nochmal was Feineres haben möchte. Aber ich glaube, von der Hierarchie her wäre das so meine erste
Du kannst natürlich auch immer noch mal mit Suchvolumen oder so rangehen. Also nicht, dass Suchvolumen für alles das passende Mittel der Wahl ist, aber es sagt ja schon aus, ob sich das ausdifferenziert oder nicht. Also wenn ich genügend Unterkategorien habe, dann macht das Splitten vielleicht noch mal Sinn. Aber wenn ich da, ne, also es heißt ja immer so schön, wer A sagt, muss auch B sagen. Das heißt, wenn ich sozusagen dann einfach Übersichtsseiten habe, in denen es dann irgendwie drei Produkte gibt, dann ist das vielleicht schon nicht genug. Da muss ich es vielleicht auf einer oberen Geschichte zusammenführen.
Genau, und da würde es sich ja anbieten, wenn man zum Beispiel Handschuhe nimmt, um mal bei dem Beispiel zu bleiben, aber dann vielleicht eine gefilterte Facette unter einer sprechenden URL, wie zum Beispiel Langlaufhandschuhe, als Tag quasi zu hinterlegen, wenn das Suchvolumen entsprechend da ist oder wenn das einfach Sinn macht, dass man das nochmal aufsplittet und dabei trotzdem quasi über einen anderen Weg das zusammenführt, also die unterschiedlichen Handschuhe. Ich glaube, das wäre eine ganz gute Variante. Und wie gesagt, ich würde daran festhalten, dass das alles, also alle Produkte in einen Ordner oder direkt hinter die Domain, kommt auch immer ganz drauf an, wenn du jetzt letztendlich sowas wie Zalando bist, wo Fashion sowieso nur eine Laufzeit hat von wenigen Monaten und dann fliegt das Produkt wahrscheinlich eh wieder raus, dann mag das durchaus auch Sinn machen. Aber bei allen Produkten oder bei allen Online-Shops, die wirklich langfristig auch ihre Produkte listen und vielleicht mal eine neue Version haben, aber am Ende bleibt es trotzdem das, der Quetschball für die Handentspannung oder der gleichen Schlüsselanhänger oder irgendwas. Also das ändert sich ja jetzt nicht so häufig wie jetzt Kleidung oder andere saisonale Produkte.
Ja, und du musst dir die Gedanken eh machen. Also was ich nur sagen wollte, ist, du kannst ja auch über eine Breadcrumb und das kannst du ja sogar über strukturierte Daten einpflegen und sozusagen nochmal völlig unter der Haube da irgendwie arbeiten und das ins Frontend nageln. Du musst dir trotzdem die Gedanken machen, wie soll die Logik denn sein? Also was sind denn die Zwischen-Breadcrumbs-Pfade, so über die ich jetzt hier gehen will? Oder was soll ein User eigentlich sehen, der bei diesem Produkt ist? Was soll der an Oberkategorien sehen? Und also wichtig ist ja eigentlich nur zu wissen, dass das trotzdem geht. Und du hast ja auch gerade so ein paar Varianten noch mit Tags und so angesprochen, wo man sich sozusagen von dieser URL-Struktur, von dieser Hierarchie löst. Und einfach, es gibt einfach links und rechts, oben und unten noch ein paar andere Möglichkeiten, um das zu erreichen. Und wenn jetzt angenommen irgendwie Googlebot crawlt deine komplette Domain, also Stück für Stück durch und hat irgendwann da eigentlich irgendwie auch mal nahezu 100% von allem gesehen, dann stößt der ja schon auch einfach auf die interne Verlinkung. Und wenn ich dann unabhängig davon, ob jetzt irgendwas, was man ja vielleicht eigentlich auch vermeiden sollte, also früher hat man ja immer gesagt, irgendwie so, wie viele Klicks von der Homepage ist irgendein Inhalt entfernt? Das ist ja auch nur irgendwie ein Merksatz. Ja, Klickfahrttiefe. Das ist ja auch nur irgendwie ein anderer Begriff für leg nicht zu viele Unterverzeichnisse an, aber es ist ja eigentlich, da geht es eigentlich auch wieder um die Verlinkung. Also wie vielen Links begegnet der Bot halt so, auch wenn er das jetzt nicht systematisch von unten, sondern sozusagen so einfach random irgendwo einsteigt und natürlich die Homepage irgendwie mit einbezieht, wie lange braucht er, um auf deine Inhalte zu kommen? Und wenn da, angenommen, du hast jetzt diesen Fehler begangen und hast irgendwas in der 7. Hierarchieebene laut Unterverzeichnis Slashes, hast das aber eigentlich auf all deinen wichtigen Übersichtsseiten, deinen Kategorieseiten in der Hauptnavigation angesteuert, so dann hast du natürlich trotzdem irgendwie genügend Link-Power draufgegeben auf die Seite, selbst wenn sie jetzt sozusagen beim bloßen Anschauen der URL das jetzt eigentlich nicht dafür sprechen würde. Also das muss man ja wirklich einfach getrennt voneinander sehen.
Ja, schön ist trotzdem nicht.
Nee, und ich liebe das auch, wie gesagt, in der Analyse, wenn man wirklich mal sagen kann, was ist denn hier alles drin, was ist denn da, welches Verzeichnis sorgt denn hier für Sichtbarkeit oder sowas, ne? Das ist natürlich, geht alles viel einfacher von der Hand, um so einer Domain auch so ein bisschen auf die Schliche zu kommen, ne? Und wenn du so eine flache Hierarchie hast und das heißt mal so, das alles durcheinander und du musst das selber erstmal segmentieren und dir eine Logik verschaffen, das ist total anstrengend und das kann ja vielleicht gut sein, um deine Geschäftsgeheimnisse irgendwie vor der Konkurrenz zu verbergen, aber auch in-house würde mich das hart annerven, wenn du da regelmäßig, du kommst ja immer in so eine Reporting-Monitoring-Situation und wenn du das nicht easy abgrenzen kannst, sondern da erstmal denken, ach Gott, wie hat man das gemacht? Oder hat noch jemand die Regex, wie ich das alles irgendwie zusammengefriemelt hatte, um die entscheidenden Seiten zu machen? Und was ist eigentlich mit neuem Content, der in der Zwischenzeit irgendwo live gegangen ist? Wie erwische ich den jetzt und so? Das ist einfach um Unlängen nerviger. Und nerviger ist vielleicht jetzt irgendwie keine SEO-KPI, irgendwie sowas. Aber ist natürlich einfach, kostet auch Nerven und Zeit und Ressourcen. Und von daher würde ich schon auch allein deshalb für so eine etwas tiefere Hierarchie eigentlich auch plädieren.
Ja, definitiv. Und wir haben ja, du hattest ja gerade das Stichwort Segmentierung in den Tools genannt, Screaming Frog oder auch Sistrix, aber es gibt ja dann auch noch einen wunderbaren Analysebereich, in dem ich mich sehr gerne tummel, das ist die Logfile-Analyse, dort zu segmentieren ohne URL-Muster. Keine Chance. Also da fehlen dir halt diese Möglichkeiten. Ja. Und also zumindest mal, wenn du jetzt wirklich nur mit den Logfiles arbeitest und das nicht nochmal irgendwie aufbereitest oder eine bestehende Datenbank irgendwie anzapfst. Aber das ist eben immer mit Mehraufwand verbunden und ist natürlich nicht unbedingt so die feine Art. Ich wollte noch was sagen zu dem einen Punkt, den du vorhin gesagt hattest, was so ein bisschen den Wildwuchs in WordPress angeht. Was ich ganz gerne mache oder auch in der Vergangenheit gemacht habe, sofern ich das Recht dazu hatte, meistens hatte ich es, ich habe sehr stark reglementiert. Unter anderem eben auch, dass Redakteurinnen, mhm. so, Redakteurinnen, neue Tags anlegen konnten, sondern sie mussten das nehmen, was da war. Es gab quasi gar keine Möglichkeit. Und das gibt mir als SEO halt die Möglichkeit, auch A, diesem Wildwuchs irgendwie Herr zu werden, Herr der Lage. Aber auf der anderen Seite habe ich nicht so diese Probleme, die man, und der eine oder andere wird das kennen, der hier zuhört, dass man, zumindest bei WordPress ist es so, dass WordPress unterscheidet halt zwischen Groß- und Kleinschreibung und auch Bindestriche und solche Geschichten. Und wenn man da halt der Meinung ist, das heißt, weiß ich nicht, Webdesign oder Webdesign, dann sind das zwei Tags und meistens wird eins von beiden nur einen Inhalt haben, nämlich bei diesem Artikel, wo ich den gerade reingeschmissen habe. Und das ist unter Umständen eine ziemlich unangenehme Situation. Das hatte ich auch neulich in einem Projekt. Da hatten wir 200 Roundabout Posts, aber wir hatten 1400 Tags.
Klar. Also für den Beitrag würde ich Hanna, meine Kollegin bei Wingman, auch lieben. Die hatte in unserem Newsletter so eine ganze Artikelreihe, wo sie das auseinandergenommen hat. Und auch, also eine Empfehlung ist wirklich, also natürlich irgendwie Schulung der ganzen Redaktion, aber eben auch krasse Einschränkungen der Möglichkeiten, die ein einzelner Redakteur, eine einzelne Redakteurin jetzt einfach während der Veröffentlichung so mal eben an Wildwuchs produzieren kann.
Ja, und es gab dann, ich weiß es noch nicht mehr, das wird glaube ich nie mehr weiterentwickelt, ich komme auch nicht mehr auf den Namen, auch WordPress, wie gesagt, schöne Mal. In den Shownotes wird es drin sein, ich suche es nochmal raus, wie gesagt, mir fällt es jetzt gerade nicht ein, ein Plugin, wo man zum Beispiel auch bei so einem, man hat ja, wenn man so in einer größeren Redaktion arbeitet, gibt es ja so verschiedene Abschnitte innerhalb einer Produktion. Also zum Beispiel, jemand schmeißt ein Thema irgendwo rein, dann geht das an eine Redakteurin. Wenn die ihre Arbeit erledigt hat, dann geht das an den SEO, der macht nochmal ein bisschen Shishi und Magic. Und dann geht es nochmal an das Social Media Team, damit die ihre ganzen Bilderchen dazu packen können und irgendwelche Open Graph Images. Und danach erst darf es veröffentlicht werden von der Chefredakteurin. Und dafür gibt es eben einen entsprechenden Ablauf in WordPress, den man definieren kann. Und da kann man auch einstellen, dass zum Beispiel jeder Post zum Beispiel mindestens 2 oder 3 Tags haben muss. Was ich ganz schön finde eigentlich, jedenfalls dann, wenn man definiert hat, welche Tags es gibt und man keine anderen auswählen kann, damit du nicht so leere Tag-Seiten hast, weil es hilft dir ja auch nichts, wenn die dann immer nur mit 1, 2 Artikeln bestückt sind, sondern da sollte dann halt natürlich auch irgendwann mal Auswahl da sein.
Ah, das verstehe ich nicht, weil wenn du jetzt gezwungen wirst, dein Thema hat ganz klar 2 Tags und du wirst zu einem dritten gezwungen, dann denkst du dir noch eins aus und
Nee, du kannst, ja, das war jetzt exemplarisch, 2 oder 3, also
Nee, aber dadurch immer. Füllen sich ja die Tags Seiten nicht.
Natürlich, wenn du bei einem Beitrag, wenn du den nicht veröffentlichen darfst, ohne dass du einen Tag vergeben haben musst von denen, die dir vorgegeben sind.
Das stimmt, aber angenommen, du hast 4 Tags, A, B, C und D, und A und B werden permanent vergeben, dann landet ja bei D nichts, nur weil jemand zu A und B noch C hinzufügt.
Da gebe ich dir natürlich vollkommen recht. Aber das ist ja die Frage, wie gut der Redaktionsplan ist, dass man auch dafür sorgt, dass auch für diese anderen Themen immer frischer Content kommt. Das steht ja woanders.
Ja. Aber
grundsätzlich hast du natürlich recht. Das schützt dich am Ende nicht davor.
Ich wollte noch kurz zurückkommen, weil dieses Informationsarchitektur versus URL-Hierarchie-Thema, das hat Astrid auch aufgegriffen auf LinkedIn und da halt auch nochmal so ein paar Vorteile natürlich von so einer URL-Struktur-Hierarchie aufgezählt. Und eine davon war eben auch, auch diese ganzen Vorteile in Analyse und so weiter, aber auch so nach dem Motto, überleg mal, wenn das SEO-Ergebnis ohne schon gut war, wie gut hätte es sein können, wenn Google noch anhand der Struktur hätte Sinn daraus ziehen können. Also wenn es sozusagen die ganze URL-Struktur oder das URL-Inventar, einfach der Content, der da an Dokumenten live ist und im Index ist, einfach das noch hätte besser verstehen können, indem klar gesagt wird, das gehört hier rein, so Aschenbrödel-mäßig, das gehört in diesen Topf und so weiter. Und das finde ich ist tatsächlich ein Punkt, weil es ja tatsächlich so zu sein scheint, dass Suchmaschinen das benutzen, also Google zumindest.
Ja.
Ja, wollte ich eigentlich nur einen Gruß rausschicken.
Von mir auch natürlich. Ich habe da gar nichts zu ergänzen. Das ist, glaube ich, immer eine gute Idee, Google so viel Sinn wie möglich mitzugeben. Da scheitert es bei vielen Websites dran.
Ja.
Wie definierst du denn Informationsarchitektur? Du hast das ja vorhin eingangs gesagt, dass das ja auch immer zu hinterfragen gilt, was man darunter überhaupt versteht. Fände ich grundsätzlich erstmal eine interessante Frage, weil ich glaube, das unterscheidet sich natürlich auch immer. Am Ende haben alle recht, jedenfalls wenn sie recht haben, von der Art des SEOs und wo man seinen Schwerpunkt setzt. Wo siehst du das denn?
Also ein riesiger Aspekt, den wir noch gar nicht so richtig besprochen haben, ist für mich da auch UX dabei. Also eigentlich hilft ja die Informationsarchitektur einem User dabei, sich auch auf der Webseite zurechtzufinden. Und da gehört für mich Navigation dazu, aber eben auch innerhalb von Content Pieces die redaktionell, nenne ich es jetzt mal, gesetzten Links, also interne Verlinkungen ist für mich ein Teil. Und die Navigation ist natürlich auch interne Verlinkung, aber hat ja auch nochmal so einen krassen Orientierungsaspekt. Ne? Also ich komme auf eine Seite und sehe, okay, was ist hier so im Menü, was finde ich da? Und wenn wir jetzt einfach total rückwärts auf so eine Seite blicken, also überhaupt nicht übers Frontend, dann hat UX natürlich irgendwie überhaupt nichts mehr damit zu tun. Aber angenommen, ich crawl die Seite jetzt erstmal und starte einfach mit der Homepage und fummel mich so durch und scroll dann da so durch meinen Crawl, dann kriege ich auch irgendwie so ein bisschen was von der Struktur mit. Das wäre jetzt natürlich dann, also ne, UX, wie kann ich was finden? Das hat dann aber auch mit der Größe von oder Lesbarkeit irgendwie von Schrift und so zu tun. Also das finde ich, ist da jetzt klassischerweise nicht rein definiert. Aber ich glaube, in dem Moment, wo du User-Tests oder sowas machst, merkst du, dass das schon viel damit zu tun hat. Dann, dann hast du eben diesen Aspekt von URL-Struktur. Und UX und Navigation, Links habe ich gesagt. Fehlt irgendwas?
Naja, der Content als solches könnte ja auch schon mal eine eigene Informationsarchitektur haben. Ich spreche jetzt mal von H1, H2,
ach so. Also
die ganz klassischen On-Page-Dinge natürlich auch. Also,
das habe ich jetzt.
Ja. Das ist immer so eine Frage, wen du fragst. Deswegen, das meinte ich damit gerade. Wenn du halt den typischen On-Pager nennst, der wird dir erstmal sagen, wie auf so einer Landingpage die Informationsarchitektur ist. Dann gibt es natürlich die Perspektive, die du gerade aufgezählt hast. Aber
ja.
Das ist zumindest aus technischer Sicht, glaube ich, etwas, was man auch nicht vergessen darf dabei.
Ja, spannend. Also das habe ich tatsächlich damit überhaupt nicht in Verbindung gebracht. Aber wenn ich jetzt, was witzig ist, weil wenn ich über das Wort Content nachdenke, dann bin ich ja bei den Inhalten. Und wie die strukturiert sind, dann bin ich natürlich gedanklich sofort bei der H-Struktur, ne? Und dem HTML selbst. pro Content-Piece. Von daher gebe ich dir absolut recht. Aber wenn ich so drüber nachdenke, was weiß ich, also Kundenprojekt, und das heißt irgendwie, also schauen wir uns natürlich auch immer die inhaltliche Struktur an, aber wenn ich jetzt wirklich dezidiert über Informationsarchitektur rede, dann rede ich schon eher so, wie sind unterschiedliche Inhalte auf der Seite organisiert? Wie ist sozusagen der Fluss von einer Seite zur anderen? Kann ich alles annavigieren und so weiter? Und wie ist so der wollen wir es Link-Juice nennen oder Link-Power oder PageRank? Also wie ist das so verteilt? Das ist für mich so klassischerweise die Informationsarchitektur, aber spannend. Also hast natürlich vollkommen recht. Ich würde sagen, die H-Tags gehören schon auch dazu.
Da vielleicht gleich noch ein kleiner Hinweis für alle die jetzt sowas mal analysieren möchten, auf eigene Faust. Es gibt im Screaming Frog die wunderbare Möglichkeit, Link Areas zu definieren. Und da habt ihr dann die Chance zu sagen, zum Beispiel, das ist der Quellcode meiner Hauptnavigation, das ist der Quellcode vom Footer, das ist der Quellcode oder der Bereich, wo quasi klassische Textlinks vorkommen dürfen, das ist von meiner Sidebar, das ist von meiner Breadcrumb und so weiter und so fort. Und dann könnt ihr in den Analysen direkt sehen im Screaming Frog, woher zum Beispiel so die Klick- bzw. die Crawl-Pfade hergestellt werden, also wo Google oder welcher Crawler auch immer den ersten Touchpoint hatte mit der Seite und wie gut die quasi über die verschiedenen Webkomponenten quasi verlinkt sind. Das finde ich ist immer eine ganz wertvolle Information, weil da entdeckt man halt manchmal auch Seiten, dass die ausschließlich über Textlinks verlinkt sind, was erstmal nicht schlecht sein muss, wenn das oft genug vorkommt. Aber wenn das wichtige Unterseiten sind, dann sollten die natürlich auch woanders vorkommen. Und bei großen Websites mit wirklich vielen URLs, da wird es dann eben irgendwann mal zum Problem. Da kann man nicht nur mit Textlinks arbeiten. Da muss man schon technologisch mit strukturellen Lösungen kommen. Und deswegen finde ich das immer sehr hilfreich, da im Screaming Frog das entsprechend zu konfigurieren.
Das stimmt. Also vor allem dieses Anpassen an die Domain, die man da gerade vor sich hat. Der Screaming Frog versucht ja da so automatisch auch immer schon so Dinge zuzuordnen. Aber gerade wenn eine Webseite jetzt nicht die klassische irgendwie Header, Body, Footer Logik hat.
Body wird er haben.
Body wird er haben, genau, aber nicht immer sind die Sachen dann da noch. Also sagen wir mal so, semantisches HTML hilft natürlich auch. Aber dass die Tools nochmal so auf sich, auf den eigenen Fall abzustimmen, das lohnt sich eigentlich immer. Und ich habe auch immer so ein bisschen Skepsis. Es gibt ja viele Tools, so sehe ich auch Termfrequenz, die sich dann so fragen, hey, sollen wir die ganze Seite auswerten oder nur den Body oder so Main Content?
Meinst du Termlabs?
Termlabs, ja. Was habe ich gesagt? Ah ja, stimmt. Schöne Grüße. Schöne Grüße. Genau. Aber bei solchen Sachen, da habe ich, denke ich mir auch immer, naja, wer weiß, wie ihr rendert, was ihr eigentlich macht mit dem. Also da kannst du dann quasi so einmal Ja oder Nein auswählen, aber was dann so unter der Haube passiert, weißt du eigentlich nicht so genau.
Ich hatte das eine Wort gerade verstanden. Weißt du das eigentlich genau?
nee, weißt du dann nicht.
Weiß man
genau,
nicht.
Musst du dann irgendwie drauf verraten, drauf vertrauen, dass es dann irgendwie hoffentlich klappt.
Ja, aber gerade einen wichtigen Nebensatz von dir, den möchte ich gerne nochmal hervorheben, nämlich dieses Einstellen von den Tools an die jeweilige Website. Das ist in meinen Augen eine Sache, die wird bei vielen Vorträgen viel zu wenig mal thematisiert oder auch mal so kurz etwas tiefer erläutert. Man kann mit solchen, also vor allem beim Screaming Frog, kann man aus seinen Analysen so viel mehr rausholen, wenn man mal wirklich sich Gedanken dazu macht, welche Möglichkeiten habe ich hier in den Einstellungen und wie kann ich die an meinen Shop, an meinen Blog, an meine Website anpassen, damit ich wirklich genaue Daten zurückkriege. Da sehe ich viel zu häufig, dass, wenn ich mir die Konfigurationen anschaue oder auch bei Kundenprojekten, wo ich sehe, wie die mit dem Screaming Frog arbeiten, das ist alles nur 0815 eingestellt. Und das sollte man tunlichst vermeiden, wenn man wirklich mit den Daten arbeiten möchte und auch genau arbeiten möchte.
Ja, also zum Teil verpasst du ja tatsächlich was, weil du, was weiß ich, irgendwie Rendering total notwendig ist, um die Links überhaupt zu crawlen. Oder andersrum nimmst du häufig ja auch wahrscheinlich einfach viel zu viel mit. Also bläst da quasi Serverressourcen irgendwie los und verbrauchst CO2 für Dinge, die du dir dann gar nicht anguckst. Also einfach, weil dann in den Default-Settings einfach 1 Milliarde Häkchen gesetzt sind. Wenn du aber keine konkrete Fragestellung hast, dann wüsstest du ja auch nicht, welchen du an- oder ausschalten musst. Das lohnt sich immer, da ein bisschen genau hinzugucken und dann auch zu überlegen, was bedeutet das eigentlich. Ich habe zum Beispiel lange überlegt, beim Screaming Frog gibt es ja so die Variante Crawl und Store. Da dachte ich mir, wie will ich dann was storen, was ich nicht gecrawlt habe? Aber genau, kommt man dann so drauf.
Ja, das stimmt. Und es ist manchmal gar nicht so doof, wenn man das HTML nochmal speichert. Aber auch nicht immer. Deswegen ist es gar nicht so doof. Genau. Ja, Jolle, also ich habe... Hast du noch was, was du loswerden möchtest?
Ich glaube, wir sind ja schon voll am Ausufern. Von daher, ich glaube, der Punkt ist gemacht. Wir haben garantiert nicht alles dazu gesagt, aber erstmal so ein bisschen. Also mir war es eigentlich wichtig, einmal so ein bisschen zu trennen. Du kannst nicht automatisch an den Slashes einer URL, an den Schrägstrichen ablesen, wie die Informationsarchitektur ist. Da gehört ein bisschen mehr dazu. Gibt trotzdem gute Gründe, auch mit Unterverzeichnissen zu arbeiten. Ich glaube, den Punkt haben wir 7-mal gemacht, von daher bin ich happy.
Definitiv. Und auf der anderen Seite haben wir aber auch hoffentlich gut klar gemacht, jedem, der dazuhört, dass man eben sich genaue Gedanken darüber machen sollte. Und eine Sache, die ich noch loswerden wollte vorhin, die ich ganz vergessen habe, ich hoffe sehr, dass Shop-Entwickelnde diese Episode gehört haben, dass auch ihr euch mal darüber Gedanken macht, dass euer Shop gewisse Möglichkeiten hat und dass die Shop-Betreibenden die Chance haben, URLs auch selber zu definieren. Ich habe da ganz wüste Sachen erlebt schon und denke mir ganz häufig, wenn die Shop- oder grundsätzlich Content-Management-Entwickelnden mal irgendwie sich einen Wochenendkurs irgendwelche SEOs einladen würden, da würden so viele Menschen auf einmal von profitieren, weil diese Systeme nicht so verkorkst wären. Von daher, ich danke dir, Jolle, für die schöne Episode und freue mich schon aufs nächste Mal.
Ich danke dir, mach's gut.
Tschüss.
Tschüss.